Lieben, mit sehr großem Respekt und Ehrfurcht wollen wir in den kommenden Wochen und Monaten den Jakobusbrief betrachten. Nee, Jahre habe ich nicht gesagt. Also Monate sollten das tun. Viele Exegeten und Theologen haben sich im Laufe der Geschichte diesen Brief vorgenommen, diese Epistel, dieses Schriftstück, und sie haben festgestellt, es ist ein Schriftstück gehobenen Anspruchs. Es gibt wohl kaum ein anderes Buch, das so viele unterschiedliche Ansichten hervorgebracht hat, wie der Jakobusbrief. Und wir sind der Überzeugung, dass dieser Brief bereits in der frühen Geschichte des Christseins ein wichtiges Dokument darstellte. In seiner großen Bedeutung hat dieses Buch bis zum heutigen Tag nichts verloren. Wir glauben, dass für das rechte Verständnis dieses Buches eine korrekte grammatisch-historische Auslegung erforderlich ist. Diese Art der Exegese ist uns von Gott mit der Gabe der Sprache in die Wiege gelegt worden. Bei dieser Art und Weise der Auslegung wird nicht nur unsere Einsicht in die griechische Grammatik deutlich, sondern vor allem und wie immer auch, ob wir konsequent historische Untersuchungen angestellt haben. Und wie es bei jeder exegetischen Aufgabe, so gehen wir von der Verbindlichkeit des Literalsinns der biblischen Schriften aus. Es geht uns um den vom biblischen Autor beabsichtigten Aussagewillen. Voraussetzung für diese Arbeit am Text ist die Annahme der uns bekannten Autorität der Schrift. Sie ist gottgehauchtes Wort und kann nur durch den vom Heiligen Geist erleuchteten Verstand recht erkannt werden. Ihr Lieben, der in uns lebende Heilige Geist gibt uns Zeugnis davon, dass diese Schriften Gottes Wort sind und dass dieser Jakobusbrief Gottes Wort ist. Eben dieses Buch wurde lange genug im Verlauf der Geschichte als unbedeutend oder zweifelhaft verdrängt. Und das geschah leider zum Teil in der Reformation. Das haben wir gerade noch Martin Luther so gepriesen. Aber selbst bei Martin Luther hatte im Gegensatz zu Calvin und Zwingli in seinem Kampf mit der Kirche einen eingeschränkten Blick in Bezug auf diese Botschaft dieser Epistel. So sagte er, Zitat anfangt, und dieses Zitat ist den meisten auch bekannt: Sankt Jakobus Epistel ist eine recht strohene Epistel, denn sie doch keine evangelische Art an ihr hat. Zitat Ende. Diese kritische Sicht des Jakobusbriefes kam bei Luther erst mit seinem gewonnenen Verständnis, dass das Heil des Menschen allein aus Gnade und allein durch den Glauben zu realisieren ist. Vorher hat er überhaupt keine Probleme mit diesem Brief gehabt. Besonders die in Kapitel 2 scheinbar hervortretende Werkgerechtigkeit bereitete ihm großen Kopfschmerz. Und wir gehen im Laufe unserer Untersuchung, während wir die einzelnen Texte auslegen, noch genauer auf seine Schwierigkeiten ein. Später in der Geschichte, ab dem 17. Jahrhundert, setzte sich in der evangelischen Theologie vermehrt die historisch-kritische Forschung der Schrift durch. Die Schriften der Bibel wurden damit mit dieser Methodik der Forschung regelrecht zerpflückt. Und so kam es auch zu einer geringen Sicht dieser gehaltvollen Epistel. Einer der prominenten Vertreter der historisch-kritischen Methode war Martin de Bilius. Er schreibt 1920 in dem Vorwort zu seinem Jakobus-Kommentar Dinge, die uns aufhorchen lassen sollten und die einfach ein Alarm sind für uns. Zitat: Dieser Kommentar stellt sich die Aufgabe, den Jakobusbrief als Zeugnis der urchristlichen Paranese, das ist Ermahnung, zu verstehen und seine Probleme aus der Bedingtheit dieser Paranese, ihrer Überlieferungsart und ihrer christlich-jüdischen hellenistischen Zusammensetzung zu erklären. Zitat Ende. De Bilius und viele andere Theologen, evangelische vornehmlich, ab Mitte des 20. Jahrhunderts auch katholische, So wie heute die Mehrheit aller kirchlichen und mittlerweile leider auch evangelikalen Theologen halten diese irrige Forschungsarbeit für wissenschaftlich richtig und sehen im Jakobusbrief nicht das Unfehlbare, das Irrtumslose, das gottgehauchte Wort, wie wir es von Gott erhalten haben. Nein, sie glauben, dass die Entstehung der einzelnen biblischen Texte, einschließlich dem Text des Jakobusbriefes, ein Traditionsvorgang gewesen ist. Und damit haben sie Gott prinzipiell abgelehnt und ihre eigene Ratio zur Autorität gemacht. Sie haben sich damit letztlich selbst zu Gott gemacht. Nun, diese Geringschätzung kommt in den letzten Jahrhunderten seit dem Spätmittelalter auch in der Anordnung der Reihenfolge der kanonischen Bücher in unseren Bibeln zum Ausdruck. Nun, wie ist die Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher? Das wisst ihr. Erst kommen die Evangelien, dann kommt die Apostelgeschichte, dann kommt der sogenannte Corpus Paulinum, die Briefe des Apostel Paulus, dann der Hebräerbrief und dann folgen die 7 katholischen Briefe. Katholisch bedeutet die allgemeinen Briefe, zu denen auch Jakobus gehört. Und zum Schluss kommt dann die Offenbarung. Und war das schon immer so, die Reihenfolge der neutestamentlichen Bücher? Nein. Für über 1000 Jahre der Kirchengeschichte war das anders. Und das belegt uns die älteste Kopie eines kompletten Dokuments des Neuen Testaments, das wir heute besitzen. Und das ist der sogenannte Codex Vaticanus. Dieser Codex, diese Schrift, hat die 7 allgemeinen Briefe direkt am Anschluss an die Apostelgeschichte. Und an erster Stelle ist dort der Jakobusbrief zu finden. Und erst danach folgen die paulinischen Briefe, der Hebräerbrief und die Offenbarung. Genauso ist es im Codex Alexandrinus angeordnet. Der Jakobusbrief folgt direkt der Apostelgeschichte. Und so ist es übrigens auch in der Ostkirche, der orthodoxen Kirche, erhalten geblieben. Die Bibeln der östlich-orthodoxen Kirche reflektieren diese ursprüngliche Reihenfolge, ganz wie auch die frühesten Ausgaben des griechischen Neuen Testaments. Wenn ihr zum Beispiel mal die Bibeln unserer russischen Geschwister in die Hand nehmt, ich weiß, das ist in kyrillischer Schrift, das ist nicht so leicht zu lesen für euch, aber wenn ihr dort mal die Bibel in die Hand nehmt, zum Beispiel die russische synodale Übersetzung oder aber auch die neuere Version von 2011, dann seht ihr, dass dort diese Reihenfolge erhalten geblieben ist. Das können wir von der ukrainischen allerdings nicht sagen. Da ist das anders. Weil wir haben hier ein paar Ukrainer, die gucken her. Nun, dort findet sich also Jakobus unmittelbar nach der Apostelgeschichte. Unsere englischen und deutschen Versionen hingegen und kritische griechische Texte sowie die 28. Ausgabe des Nestland-Aland-Textes sowie die 4. Ausgabe der United Bible Society haben die Reihenfolge der lateinischen Vulgata übernommen. Und damit kam die Reihenfolge, wie wir sie in unserem Testament haben, zu uns. Und diese veränderte Reihenfolge liegt uns seit dem 16. Jahrhundert vor. Und der Jakobusbrief wurde also nicht nur direkt von der evangelischen Kirche und deren Theologen durch die historisch-grammatische Methode oder kritische, meine ich, nicht grammatische, das wäre richtig, historisch-kritische Methode an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrückt, sondern diese Geringschätzung kam also auch in der Anordnung der kanonischen Bücher zum Ausdruck. Ich glaube, Luther hat gesagt, ja, ich hänge das irgendwo da in meinen Anhang, ziemlich am Ende, weil Luther diese Epistel einfach geringschätzte. Einen nicht unwesentlichen Beitrag zu dieser Herabsetzung hat dabei aber auch die katholische Kirche geleistet, die nicht nur auf die historisch-kritische Methode der Schriftforschung sich eingelassen hat, Mitte des 20. Jahrhunderts, nein, sondern ein riesiges Durcheinander aus der Verfasserschaft macht. Eben, sie betreiben bis heute einen nicht geringen Aufwand, um mit ihrer verdrehten Auffassung über den Autoren des Jakobusbriefes andere falsche Lehren zu verteidigen und zu stützen. Vielleicht ist es euch gar nicht bewusst. Ich muss gleich dazu sagen, vielleicht ist das alles, hört sich ein bisschen polemisch an. Das hat mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin als junger Mann mit 25 Jahren nach Mainz in ein Praktikum gekommen und Mainz ist stockkatholisch. Wir haben evangelisiert und eines Tages habe ich mich aufgemacht und bin in ein Priesterseminar gegangen. Wollte mit den Katholiken mal sprechen und wurde auch eingeladen und so weiter. Und ich habe da auch so einige Dinge, das kann ich euch später mal erzählen, das erzähle ich nicht von der Kanzel, ein paar unschöne Dinge getan, aber ich habe einfach versucht, auch Leute zu evangelisieren in der Zeit, war ziemlich aggressiv, übel reingegangen. Und seit dieser Zeit habe ich erkannt, wie stark die Ketten dieser Tradition, dieses Katholizismus sind. Und ich habe, wir haben ja heute Morgen von Zorn gehört, ich hoffe, das ist ein heiligen Zorn gegen diese falschen Lehren. Es ärgert mich, was daraus gemacht wird, aus diesen Lehren, die klar und deutlich in der Schrift stehen. Nun, mit dem Verfasser, dem Autoren vom Jakobus, wollen wir uns heute primär beschäftigen. Die erste Predigt von mir betitel ich deshalb ganz schlicht und einfach Jakobus, der Initiator. Nun, ganz recht, Jakobus, der Initiator. Warum nennen wir Jakobus oder warum nenne ich ihn so? Weil ich seinen Brief als die Initiative des Jakobus verstanden haben möchte. Oder kurz die Jakobus-Initiative. Und mit einer Initiative bezeichnen wir heute unter anderem den Vorgang und das Geschehen, bei dem jemand als Erster aktiv wird, um ein gewisses Ziel zu erreichen und ein Anliegen vorzutragen. Und so ein Anliegen hatte Jakobus mit seinen Empfängern. Aber ihr Lieben, davon reden wir erst bei der nächsten Predigt und ihr müsst schon wiederkommen, um das zu hören. Zunächst schauen wir uns diesen gewissen Jakobus an, denjenigen, der mit seinem Schreiben Initiative ergreift. Und ihr würdet mir sicherlich alle zustimmen, dass die Kenntnis über die Identität eines Absenders, besonders bei einer gehaltvollen und tiefsinnigen Botschaft, von großer Bedeutung für uns ist, oder? Einer hat genickt, dankeschön. Nun, genau dieses Szenarium ist gegeben. Der Jakobusbrief hat außerordentliche Bedeutung und für das richtige Verständnis der Gemeinde ist er so wichtig. Das werdet ihr noch sagen. Der Theologe Friedrich Christoph Oettinger, der im 18. Jahrhundert über einen Text aus dem ersten Kapitel des Jakobusbriefs predigte, sagte, Zitat, die Epistel Jakobi ist unter allen die tiefsinnigste Epistel. Zitat Ende. Und ich glaube es. Ich habe vor, 12 Jahren den Jakobusbrief in der Bibelgemeinde gepredigt. Viele von euch waren natürlich nicht dabei. Mittlerweile habe ich, ich habe mal über den Daumen gerechnet, 100 Predigten gehört über den Jakobusbrief und vielleicht 30, ja, vielleicht 40 Kommentare gelesen. Und es ist immer noch sehr schwierig und gehe mit sehr viel Respekt an diesen Brief heran. Das möchte ich euch nur im Vorwege sagen. Es gibt, wie ich am Anfang gesagt habe, so viel unterschiedliche Meinungen darüber. Ihr fragt euch, wieso hast du so viele Predigten darüber gehört? Ich höre mir jedes Jahr beim EBDC die Predigten der Studenten an und wir haben den Jakobusbrief gewählt und so höre ich mir stets diese Predigten von den Schülern an. Nun, wenn wir in christlichen Kreisen aufgewachsen sind, oder wenn ihr das seid, dann ist die Frage der Verfasserschaft vermutlich für euch schon geklärt und kein Thema mehr. Ihr könnt Schlafmodus einnehmen oder was auch immer, aber ich denke, es ist noch einiges dabei, was ihr lernen könnt. Da wird doch schließlich hier im Präskript, also in diesem Vor-Bindestrich-Wort des Jakobusbriefes in Kapitel 1,1 ganz deutlich gesagt, dass Jakobus der Autor ist. Was gibt es da noch zu diskutieren? Nun, dieser Vers liest sich wie folgt. Jetzt dürft ihr eure Bibeln auch aufschlagen. Und ich sage euch heute schon, wir kommen über diesen ersten Vers nicht hinaus, auch nächste Woche nicht. Wir brauchen eine Einleitung, damit wir verstehen, worum es hier bei diesem Brief geht. Wer, was ist der Hintergrund? Welche Personen sind involviert? Wer ist der Absender und wer sind die Adressaten? Er liest sich wie folgt, der erste Vers. Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Diaspora oder Zerstreuung sind, seinen Gruß. Und dieser Vers spricht offensichtlich von einem Jakobus. Aber das Thema um die Verfasserschaft ist so umstritten, dass wir uns eine ganze Predigt dafür nehmen, um uns zu vergewissern, wer dieser Jakobus ist. Vers 1 ist also diese sogenannte Vorschrift, dieses oder Präskript, das sich in drei Punkte untergliedert. Der erste Punkt ist das sogenannte Superscriptio, der Autor und der Sender des Briefes. Dazu gehört Jakobus und die nähere Bezeichnung, nämlich Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Hier beschreibt er sich. Zweitens das Adscriptio, die Adresse, die Empfänger, den 12 Stämmen in der Diaspora. Und drittens Salutatio, der Gruß, Freude, Gruß. So kann man das Wort übersetzen, seine Freude, oder es war ein typischer Gruß. Nun, wir beginnen mit dem Superscriptio. Es beginnt, entspricht einfach dem damaligen Briefstil, sich als Autor als erstes persönlich vorzustellen. Und wir reden die Leute zunächst an. Lieber Hans, nun, hier ist es anders. Hier stellt er sich erstmal vor. Wir sehen das natürlich schon draußen auf dem Brief. Woher kommt der Brief? Nun, das tut auch der Verfasser dieser Epistel. Er stellt sich vor, Jakobus, und der deutsche Name stammt von der lateinisierten Form des hebräischen Namens, hebräisch Jakob. Jakob, schöner Name. In der griechischen Sprache Jakobos. Nun, dieser Name war in dieser Zeit äußerst geläufig, wie Peter oder, wie sagen wir bei uns mal, wie Daniel oder Thomas. Ja, sehr geläufig. Und wenn wir ganz unbelehrt an diesen Brief herangehen, dann sind wir vor ein Rätsel gestellt, um welchen Jakobus es sich bei der Verfassung dieser Epistel wohl handeln mag. Die in Vers 1 folgende eigene Beschreibung des Jakobus, ihr Lieben, ist sehr allgemein. Ich gehe noch kurz darauf ein nachher, aber sie könnte für alle Christen zutreffen und sollte für alle Christen zutreffen und ist deshalb zunächst einmal, ich sage nur zunächst einmal, keine große Hilfe. Und so müssen wir andere Suchkriterien anwenden, um den Schreiber des Briefes zu identifizieren. Wir fragen uns zunächst, weil es keine offensichtlichen Hinweise aus dem Brief selbst gibt, das gibt es ja auch manchmal, dass wir ganz klare, eindeutige Indizien dafür sehen, wer dieser Schreiber ist, aber die gibt es offensichtlich nicht. Welche Personen kennen wir, die im Neuen Testament den Namen Jakobus tragen? Okay, was fällt euch da ein? Erstens, da ist natürlich der Apostel Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Sohn der Salome und Bruder des Apostel Johannes. Dieses Brüderpaar, das auch den Namen von dem Herrn selbst erhalten hat, Boanerges, die Donnersbrüder. Vielleicht waren das zornige Brüder, ja, die viel Temperament hatten. Dieser Apostel Jakobus ist als Jakobus der Ältere in die Geschichte eingegangen. Also das wäre der Jakobus, der Sohn des Zebedäus, ein Jünger Jesu. Der käme in Frage. Zweitens kennen wir einen weiteren Apostel, einen weiteren Jünger mit dem Namen Jakobus. Es gab zwei, die Jakobus hießen, und zwar den Sohn des Alpheus, der mit dem Beinamen der Jüngere bekannt war. Dieser ist aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem dritten Jakobus, nämlich Jakobus dem Kleinen, Mikros, dem Sohn der Maria, der Frau des Klopas, gleichzusetzen. Nun, vielleicht erinnert ihr euch, es standen 4 Frauen am Kreuz bei Jesus. Nachzulesen in Johannes 19, Vers 25 und Matthäus 27 bis Vers 56. 3 dieser Frauen hießen Maria. Wunderschöner Name. Ja, eine dieser Frauen, die dort waren, war die Frau des Klopas. Sie hatte 2 Söhne, Jakobus und Joses. Beziehungsweise Josef, aber gleich noch mehr dazu. Viertens, es gibt noch einen vierten. Der Apostel Judas nämlich, nicht Ischariot, sondern der andere Judas hatte einen Vater, der Jakobus hieß. Nachzulesen in Lukas 6, Vers 16 und Apostelgeschichte 1, Vers 13. Nun, wir können diesen Mann sehr schnell aus der Liste potenzieller Verfasser streichen, denn es ist uns über diesen Mann nichts weiter bekannt. Und deshalb ist seine Verfasserschaft auch von vornherein ausgeschlossen. Fünftens kennen wir Jakobus, den Bruder des Herrn. Matthäus Kapitel 13 als Beispiel, Verse 54 und 56. Dort lesen wir, und er, Jesus, kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sich sehr erstaunten und sprachen, woher hat dieser diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern? Sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Nun, wir glauben tatsächlich, dass unser Herr Jesus Christus leibliche Halbgeschwister hatte und dabei auch einen Halbbruder mit dem Namen Jakobus. Er war der älteste von den jüngeren Brüdern, die Jesus hatte. Nun, so steht es zwar geschrieben, aber die katholische Kirche will das überhaupt nicht wahrhaben. Das passt ihnen nicht. Nun, Paulus bestätigt diese Tatsache im Galater 1, Vers 19, nebst den Aussagen in Matthäus, in Markus, in Johannes, jeweils in ihren eigenen Evangelium sprechen davon, dass er einen Bruder hatte, dass er Halbbrüder hatte. Und der Name Jakobus erscheint auch in noch anderen Zusammenhängen, so zum Beispiel zu Beginn des Judasbriefes. Judas ist der andere Halbbruder. Dort stellt sich Judas als Bruder des Jakobus vor. Und sonst stellt er sich so vor, wie Jakobus sich vorstellt, als ein Sklave des Herrn. Nun, und auch das stimmt mit den Aussagen der Evangelisten überein, denn sowohl Jakobus als auch Judas waren Brüder des Herrn Jesus Christus. Außerdem wird uns Jakobus in der Schrift als Leiter, als Aufseher, wir dürfen sogar Bischof sagen, das ist kein falsches Wort, es wird nur heute nicht ganz richtig gebraucht, aber Bischof ist ein biblisches Wort, es beschreibt einfach das Werk eines Aufsehers, eines Hirten, eines Ältesten. Er wird dort als der Leiter der Gemeinde in Jerusalem vorgestellt. In Apostelgeschichte 12, Vers 17 ist das der Fall, Kapitel 15, Vers 13, Apostelgeschichte 21, Vers 18 und auch im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 7, sowie Galater 2, Vers 9 und Vers 12. Wer von diesen Männern aber ist nun der Schreiber des Jakobusbriefes? Nun, wir haben bereits Jakobus, den Vater des Apostel Judas, ausgeschlossen. Das ist schon mal, jetzt reduzieren wir schon mal auf die Nummer 4. Wir haben nur noch 4 andere. An zweiter Stelle können wir den Sohn des Zebedäus, Jakobus, den Apostel, ausschließen. Er war nämlich der erste Apostel, der den Märtyrertod erlitt. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, dann seht ihr dort in Kapitel 12, in den Versen 1 und 2, dass dort ein gewisser Herodes, das ist Herodes Agrippa der Erste, sich an der Gemeinde vergreift und er tötet Jakobus mit dem Schwert. Dort heißt es, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln, so war das. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Nun, aus Geschichtsquellen, außerbiblischen Geschichtsquellen, erfahren wir, dass diese Ermordung des Jakobus im Jahre 44 nach Christus geschah. Den Apostel Jakobus, also Sohn des Zebedäus, als Verfasser anzusehen, bringt deshalb also verschiedene Schwierigkeiten mit sich. Wenn er im Jahr 44 gestorben ist, dann muss er ja also schon vorher geschrieben haben. Und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sind folgende. Erstens, der Verfasser im Jakobusbrief beansprucht nicht, ein Apostel gewesen zu sein. Ist euch das aufgefallen? Er sagt nicht, wie wir das von Paulus und Petrus gewohnt sind, dass er ein Apostel ist. Das sagt er nicht. Nun, möge die einwenden, der Apostel Johannes macht das auch nicht. Der stellt sich auch nicht so vor. Aber dennoch, wenn Johannes dies auslässt, wenn er nicht sagt, dass er Apostel ist, dann gibt es genug interne Beweise dafür und Anhalt dafür, dass er ein Apostel ist. Okay? Zweitens gibt es immer noch ein Problem mit Jakobus, dem Sohn des Zebedäus. Wäre der Jakobusbrief tatsächlich von einem Apostel verfasst worden, dann wäre dieser Brief viel schneller in der Kirche, in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen worden. Zumal in diesem Fall Jakobus der Ältere auch äußerst bekannt war. Er war sehr bekannt. So allerdings dauerte es bis zum 4. Jahrhundert, ihr Lieben, bis der Brief an den Konzilien zu Laodicea im Jahre 364 und Karthago im Jahre 397 endgültig als kanonisch anerkannt wurde. Ihr Lieben, das heißt nicht, dass der Brief bis dahin nicht Gottes Wort war, sondern er wurde erst dann formell von der Kirche als solches anerkannt. Und ihr Lieben, das ist auch nicht das Kriterium dafür, dass es das Wort Gottes ist, sondern der in uns wohnende Geist, der uns bestätigt, dass dieses Wort Gottes Wort ist, ist das Kriterium der Zugehörigkeit zum Kanon. Die dritte Schwierigkeit, die wir mit Jakobus, dem Sohn des Zebedäus, haben, ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass vor dem Jahre 44, dass es irgendeine apostolische Schrift gegeben hat. Es ist sehr früh. Der Jakobusbrief ist mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwann nach diesem Datum verfasst worden, aber wahrscheinlich vor dem Jahr 49 nach Christus. Und das frühe Datum können wir allerdings nicht komplett ausschließen. Der Theologieprofessor Zane Hodge, der lange Professor war am Dallas Theological Seminary, datiert den Brief in das Jahr 34 bis 35 nach Christus. Das ist sehr, sehr früh. Und dem schließt sich auch Arnold Fruchtenbaum an. Aber dazu später noch mehr. Nun, ähnliche Argumente, jetzt haben wir nur noch drei. Ähnliche Argumente, die zum Ausscheiden des Apostels, dem Älteren, geführt haben, treffen auch auf den anderen Jünger Jesu, den Apostel Jakobus, den Kleinen und den Jüngeren zu. Eigentlich haben wir nur noch zwei, denn ich habe ja gesagt, der Jüngere und der Kleinere, die sind beide identisch, also haben wir nur noch zwei. Hier haben wir also den Jüngeren. Er hat länger gelebt, er wurde nicht gleich getötet, er hätte theoretische Schreiber sein können. Aber wir wissen sonst überhaupt nichts über seinen Werdegang. Gar nichts. Also können wir uns abschieben, oder? Nein, können wir nicht. Das ist nicht so ganz einfach. Denn der Apostel Jakobus, der Kleine, also der Jüngere, sagt man auch, den können wir nicht auf die Seite schieben, weil es eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen gibt, die ihn zu einem ganz Großen machen. Und das geschieht bis zum heutigen Tag. Die katholische Kirche, ihr Lieben, ist es nämlich, die ihn als den Bruder des Herrn, den Herrenbruder, identifiziert. Ihr habt ganz recht gehört. Und dieser Bruder des Herrn ist der Sohn des Alpheus. Kommt ihr damit? Nee, wunderbar. Ich sehe auch in euren Gesichtern ein Fragezeichen und da gehören sie auch hin. Ich glaube, da muss man wirklich ins Stottern kommen. Man fragt, mit welcher Methodik der Schriftauslegung wird hier angewandt, um so eine Aussage zu machen. Uns ist ja die auslegerische Willkür der katholischen Kirche schon bekannt. Das habt ihr vielleicht auch beim Reformationsseminar erkannt. Aber trotzdem, wie kommt man dahin, dass der Sohn des Alpheus auf einmal der Bruder des Herrn ist? Ist das nicht merkwürdig? Nun, hier ist des Rätsels Lösung. Alpheus, der Vater, der wahrscheinlich auch Klopas genannt wurde, und damit stimmen wir überein, hatte auch eine Frau mit dem Namen Maria. Und aus der viel umstrittenen Schriftstelle in Johannes 19, Vers 25, leitet nun die katholische Kirche ab, dass Maria, die Frau des Klopas, die Schwester der Mutter Jesu sei. Okay, die Schwester der Mutter Jesu. Das heißt, Maria, die Mutter Jesu, hatte eine Schwester, die auch Maria hieß. Stell dir vor, die gehen dir Namen aus. Und du nennst deshalb zwei deiner Töchter Maria. Ich wiederhole nicht, was ich beim ersten Mal gemacht habe. Nun, das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Situation. Aber bitte schlag den Text einmal auf. Johannes Kapitel 19 und Vers 25. Lasst uns das mal nachvollziehen. Warum sage ich das? Ihr greift manchmal zu Kommentaren und dann seht ihr, ja, die sehen jemand ganz anderes als den Autoren und wir werden verwirrt. Wir müssen wissen, warum wir den Autoren für den Autoren dieses Briefes sehen. Und deshalb möchte ich euch das zeigen. Johannes 19, Vers 25. Nun, da steht Folgendes und die richtige Lesart ist so. Es entstanden aber bei dem Kreuz Jesu erstens seine Mutter, zweitens die Schwester seiner Mutter, drittens Maria des Klopas Frau und viertens Maria Magdalena. Okay? Vier Frauen am Kreuz werden hier aufgeführt. Nun, die Katholiken lesen es aber so. Es standen aber an dem Kreuz erstens seine Mutter, zweitens die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, okay? Drittens Maria Magdalena. Drei Marien, drei Frauen stehen hier am Kreuz. Okay? Und die entscheidende Person ist hier Maria, die Frau des Klopas. Sie hatte zwei Söhne, wie Markus uns sagt in Kapitel 15, Vers 40. Dort heißt es, es sahen aber auch Frauen von Weitem zu, unter ihnen auch Maria Magdalena und Maria Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome. Okay? Ich weiß, das ist sehr schwer zu folgen, aber achtet mal darauf. Dass die angebliche Schwester der Mutter Jesu, Klopas Frau war, oder Klopas Frau, einen Sohn hatte, der Jakobus hieß. Das fand die katholische Kirche ganz, ganz toll. Das ist nämlich der Alpheus. Okay? Warum fanden sie das so toll? Die katholische Kirche hat Maria, die Mutter Jesu, auf ein Podest der Sündlosigkeit gestellt und glaubt, dass sie moralisch rein gewesen sei. Ich weiß nicht, was das mit moralischer Reinheit zu tun hat, aber und sich auf keinerlei geschlechtlichen Umgang mit ihrem Ehemann eingelassen hatte. Sie sollte unter Gemeindezucht gestellt werden, meine ich jedenfalls. Jetzt musste man irgendwie die Reinheit der Maria, ihre vermeintliche, dauerhafte Jungfrauenschaft, aufrechterhalten. Ja, sie ist ja die makellose, die reine Jungfrau. Und die musste aufrechterhalten sein. Und folglich, gemäß dieser Verdrehung, durfte Maria keine weiteren Kinder haben, als nur Jesus allein. Halbgeschwister für Jesus durch Maria durfte es deshalb nicht geben. Nun, dieses Denken der katholischen Kirche kommt aus spätgriechischen und jüdisch-asketischen Quellen. Es kommt nicht aus der Bibel, glaubt mir. Das werden wir demnächst hören, dass es nicht so ist. Von Pascal. Diese Quellen besagten nämlich, dass die Jungfräulichkeit höher zu werten sei als die Ehe. Nun, allerdings stellt sich dabei noch weiterhin die Frage, wie dieser Jakobus ein Bruder des Herrn sein konnte. Oder seid ihr damit schon durch? Nein, seid ihr hoffentlich nicht. Das ist, was die Schrift sagt, dass Jesus einen Bruder hatte, der Jakobus hieß. Und für manche ist das wohl ganz einfach. Man macht einfach aus diesem Begriff Bruder einen Verwandtschaftsgrad. Ha, ich habe was erfunden, hallo. Man macht einen Cousin daraus, einen Vetter. Leute, das tut die Kirche, obwohl man im Neuen Testament in Markus 6, Vers 3 genauestens nachlesen kann, dass Jesus Brüder hatte. Heißt es in Markus 6, Vers 3, nochmals, ich habe schon die Matthäusstelle vorgelesen, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und ein Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Leute, dieser Vers bestätigt eindeutig, dass Jesus allen Nazarenern als der leibliche Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon bekannt war und dass Jesus sogar Schwestern hatte, mindestens zwei. Wir wissen nicht, wie viele. Aber die werden hier namentlich nicht aufgeführt. Wir brauchen uns deshalb also nicht wundern, dass die katholische Kirche sehr darüber aufgebracht war, als der Laie anfing, die Bibel selbst zu lesen. Schließlich hatte man ja das Monopol der Bibelinterpretation für sich gepachtet. Und man wusste allzu gut, dass es zum Konflikt kommen würde, wenn jemand die Bibel richtig auslegen könnte. Die Kirche musste deshalb dringendst, erinnert euch an das Reformationsseminar, die Tradition, die Überlieferung auf die Autoritätsebene der Heiligen Schrift bringen. Denn ansonsten hätte die Kirche noch schlechtere Karten, ihre Irrlehren zu verbreiten. Nun haben aber ein paar Theologen der katholischen Kirche erkannt, dass diese Lösung noch ein paar riesige Probleme mit sich bringt. Wenn dieser Jakobus, der Alpheus ist, dann gibt es da noch eine Stelle in Johannes 7, Vers 5, die stört irgendwie. Da heißt es, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man Jakobus, den Bruder des Herrn, mit einem Apostel identifiziert und dann liest, dass er gar nicht an Jesus glaubte. Autsch! Geht nicht. Und aus diesem Grund, so schreibt der katholische Theologe Franz Musner, identifizieren viele katholische Exegeten den Herrenbruder Jakobus nicht mehr mit Jakobus dem Jüngeren. Sie sagen, das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir haben unterschiedliche Meinungen jetzt in der katholischen Kirche. Das geht nicht. Sie sagen, dass unser Jakobus der Bruder des Herrn Jesus Christus ist, so wie es in Markus 6, Vers 3 aufgezeichnet ist. Ha, denkst du. Jetzt haben sie doch rausgefunden, dass es einen Halbbruder gibt. Allerdings, man höre und staune, die Bezeichnung Herrenbruder sei nur als ein Ehrentitel zu verstehen und weist nicht auf die Blutsverwandtschaft zu Jesus hin. Nein, die aufgezählten Brüder sind lediglich Verwandte. Sie sind Verwandte Jesu und Jakobus verlieh man einfach den Ehrentitel Herrenbruder. Lieben, dagegen kommt die Kirche auch gar nicht an. Denn die außerbiblische Literatur, die frühen Kirchenväter, schreiben alle, dass Jakobus der Herrenbruder war. Und so musste man natürlich das Herrenbruder irgendwie umdefinieren. Lieben, das ist in der Tat eine Verdrehung der Heiligen Schrift. Zumal es in der griechischen Sprache sowohl das Wort Bruder als auch das Wort Vetter oder Verwandtschaft sehr deutlich voneinander unterscheiden lässt. Wir können es unterscheiden. Wir können diese Verwandtschaftsausdrücke auch benutzen im Griechischen. Aber erstmal genug. Es sieht vielmehr danach aus, dass eine apostolische Verfasserschaft des Jakobusbriefes damit ausgeschlossen ist. Wer aber kommt dann in Frage? Wie konnte jemand so einen geschliffenen Brief schreiben in einem exzellenten Griechisch? Ich glaube, nur der Hebräerbrief reicht ihm das Wasser. Wer war noch so anerkannt, dass der Brief in den Kanon der Bibel aufgenommen wurde? Wer konnte mit dieser relativ spärlichen Vorstellung in Jakobus 1, Vers 1 identifiziert werden? Und jetzt sagte ich ja, auf dem ersten Blick sagt uns Jakobus 1, Vers 1 nicht viel aus über den Schreiber. Aber jemand, der sich so spärlich fest vorstellt, muss einen großen Bekanntheitsgrad haben. Der muss bekannt sein. Und weil er den Christen zu der Zeit bekannt war und euch nicht bekannt ist, deshalb mache ich all diese Ausführungen jetzt, damit ihr versteht, wer dieser Jakobus ist. Es bleibt tatsächlich nur jemand übrig, der nicht Apostel war, jemand, der nicht einmal an Jesus während dessen Dienstzeit auf Erden bis zu seiner Auferstehung an ihn glaubte. Und dieser jemand ist natürlich der älteste Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus. Warum Halbbruder? Ihr versteht schon, Halbbruder natürlich deshalb, weil Jesus Gott selbst zum Vater hat und physiologisch gesehen nur durch Maria mit seinen Brüdern blutsverwandt war. Die Bibel schreibt über seine Brüder, einschließlich Jakobus, dass sie nicht an ihn glaubten. Nochmals, das ist die Stelle aus Johannes 7 und Vers 5, aber auch Markus 3, Vers 21, so sind sich viele Ausleger einig, bezieht sich auf das, die, welche herum um ihn waren und sagten, er ist vor Sinn, sie beziehen das auf die Familie. Ja? Die um ihn herum waren, sagten, er ist von Sinnen. Das sagte seine eigenen Familien von ihm. Nun, erfreulicherweise gibt es in dem Leben des Jakobus eine Wendung. Sie geschieht nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Wir lesen in 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 5 und folgende, dass Jesus sich nach der Auferstehung unter anderem den Zwölfen zeigt. Und Paulus legt in Vers 7 sein Augenmerk darauf, dass Jesus sich auch dem Jakobus zeigte. Nun, natürlich könnte sich auch die Stelle auf Jakobus, den Sohn des Zebedäus, oder Jakobus, den Sohn des Alpheus, beziehen, aber das wäre dann ein bisschen doppelt gemoppelt. Er hat sich schon den Zwölfen gezeigt. Ich neige mit verschiedenen Auslegern einfach dazu, dass Paulus hier im Brief an die Korinther auf die inzwischen prominente Persönlichkeit des Halbbruders Jesu aufmerksam macht. Dieser nämlich wird in der Gemeinde in Jerusalem zu einer Leitfigur. Er wird zum Hirten dieser Gemeinde. Es gibt auch eine außerbiblische Überlieferung, die berichtet, dass Jakobus nach der Erscheinung Jesu zum Glauben gekommen sei. Und diese Wendung des Jakobus wird auch in der Apostelgeschichte ersichtlich, und zwar gleich zu Anfang. Denn sofort nach der Himmelfahrt Jesu schreibt Lukas von den Jüngern in der Apostelgeschichte 1 und Vers 14 folgendes. Da sagt er, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Das ist der erste Hinweis dafür, dass sich die Brüder zu den Jüngern versammeln und im Gebet einmütig verharren. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Brüder alle zum Glauben kamen. Von den Schwestern wird nichts gesagt. Und von Judas glauben wir auch, dass er den Judasbrief geschrieben hat. In dem Leben des Jakobus musste es eine echte Kehrtwendung gegeben haben. Er, der mit seinem Bruder aufwuchs und deshalb auch Zeuge von seiner Heiligkeit und seiner Sündlosigkeit war. Er war jetzt Feuer und Flamme für den Herrn. Ja, er bezeichnet sich sogar demütig als sein Knecht oder besser als Doulos, als ein Sklaven. Lieben, könnt ihr euch vorstellen, mit einem sündlosen Bruder aufgewachsen zu sein? Ich meine, bitte versetzt euch mal in diese Situation. Ein Bruder, der immer recht hat. Ein Bruder, der immer die richtigen Vorschläge macht. Der nur das Richtige im Sinn, der alles schon erledigt hat, bevor du überhaupt anfängst zu denken. Und dann ein Bruder, der unbeschreibliche Weisheit hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr wachst mit Gott auf. Das ist einmalig. Und immer wieder stellt ihr fest, ihr seid Sünder. Es ist nicht nur, dass ihr die Heiligkeit Gottes seht in Jesus, sondern ihr stellt immer fest, ich bin ein Sünder. Und es ist wirklich ein sehr überwältigender Gedanke. Und so musste es wohl dem Jakobus, seinen Brüdern und seinen Schwestern ergangen sein, dass sie sehr häufig eifersüchtig waren. Ich kann mir das nur zu gut vorstellen, das ist in der menschlichen Natur. Der hat wieder recht. Seine Sündlosigkeit musste ihnen aber aufgefallen sein, denn wer neben und mit Gott aufwächst, der kann dies nicht übersehen. Und so waren die Brüder Jesu mit seinen Worten vertraut, ja so gut wie sonst niemand, überhaupt niemand. Und deshalb konnte es zu einer schnellen und radikalen Veränderung kommen in dem Leben von Jakobus. Das ist bei uns nicht der Fall, wenn wir, die wir biblisch illiterate, die wir keine Ahnung von der Bibel haben, um zum Glauben kommen, wir müssen erst mal wachsen. Bei Jakobus musste nur alles ins richtige Lot gebracht werden, so ähnlich wie bei Paulus, als er zum Glauben kam. Es kam zu einer sehr schnellen Veränderung. Ja, wie Jakobus, so wird auch bei Judas gesagt, dass sie sich als Sklaven des Herrn bezeichnen. Und das bringt einfach tiefe Demut und tiefes geistliches Verständnis zum Ausdruck. Und diese knappe Vorstellung bei Judas, so wie die knappe Vorstellung im Jakobusbrief, spricht davon, dass dieser Jakobus ein wirklich prominenter, ein sehr bekannter Mann gewesen sein muss. Und das war er. Jakobus begegnet uns dann in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 17, als der Ansprechpartner der Gemeinde in Jerusalem. Vielleicht erinnert ihr euch, Petrus wird auf spektakuläre Art und Weise aus dem Gefängnis befreit durch Gott. Was sagt er? Er sagt zu den Gläubigen, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Das ist bezeichnend. Paulus weist darauf hin, dass Jakobus verheiratet und offensichtlich auch dienstlich auf Reisen mit seiner Frau war. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 5 lesen wir, haben wir etwa kein Recht, sagt Paulus, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, das ist Petrus, der übrigens auch verheiratet war. Beim Konzil zu Jerusalem in Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 13 und 21, spielt Jakobus eine zentrale Rolle als Vorsitzender, dieser Versammlung. Und es ist schließlich auch er, der die letzten Worte und die Entscheidung dieses Konzils vorträgt. Hört einmal auf die Worte dort. Jakobus am Ende des Treffens dieser Versammlung spricht. Das ist Apostelgeschichte 15, Vers 19. Er sagt, deshalb urteile ich. Das ist bemerkenswert. Deshalb, ich mag den Ausdruck Apostelkonzil nicht mehr so gerne, weil Jakobus ist kein Apostel und er ist mit den Aposteln und Ältesten zusammen. Es ist letztlich nicht nur ein Apostelkonzil, sondern er urteilt. Deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sagt er, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Er übernimmt oft eine vermittelnde Rolle hier. Er übernimmt eine vermittelnde Rolle zwischen Heidenchristen und Juden. Paulus selbst bezeichnet Jakobus im Galaterbrief in Kapitel 2, Vers 9 als eine Säule. Wisst ihr, was eine Säule ist? Die stützt Sachen. Ja, eine Säule der Gemeinde. Achtet einmal, schlagt einmal Galater 2 auf. Römer, Korinther, Galater 2. Da heißt es in 2, Vers 9. Und als sie die Gnade erkannten, die mir, das ist Paulus, gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten, unter den Juden. Okay? Habt ihr darauf geachtet, die Reihenfolge? Jakobus steht hier an erster Stelle. Sehr auffällig, wenn sonst bei allen Listen über die Jünger immer Petrus an erster Stelle steht. Hier sitzt ein neuer Mann an der Spitze. Was nicht heißt, dass er wichtiger war als Petrus und Johannes, aber er hat eine leitende Funktion. Er ist auch der Initiator, der hier mit diesem Brief eine Initiative einleitet. Sehr auffällig. Aber was wissen wir sonst noch von diesem Mann? Und während die Apostelgeschichte nicht seinen Tod darüber spricht, so tun dies andere Schriften des Altertums. Wir wissen, da gibt es manchmal maßlose Übertreibungen dabei. Aber das ist alles, was wir haben. Da ist zum Beispiel Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert. Josephus berichtet vom Tod des Jakobus, dass dieser zwischen den Regierungszeiten zweier römischer Prokuratoren in Judäa lag. Und zwar im Jahre 61 nach Christus starb Festus, den wir ja aus der Apostelgeschichte kennen. Und sodass im Jahre 62 nach Christus Albinus neuer Prokurator wurde. Fruchtenbaum schreibt, Zitat Beginn, weil er, das Albinus, erst 62 nach Christus ankam, lagen einige Monate zwischen dem Tod des einen und der Ankunft des anderen Prokurators. Der hohe Priester zu dieser Zeit war Ananus, Sohn des Hannas, eben jenes Hannas, den wir aus den Evangelien kennen, jenes Hannas, der im Prozess Jesu beteiligt war. Der Sohn des Hannas beschuldigte Jakobus, das Gesetz gebrochen zu haben. Er befahl, Jakobus zu steinigen. Zitat Ende. Hegesipp und Eusebius berichten ebenfalls von einem Tod und wir erfahren, dass von seinem Tod. Und wir erfahren, dass Ananus ihm bei seiner, ist nicht Ananas, aber Ananus, bei seiner Verhaftung den Widerruf seines Glaubens anbot. Fruchtenbaum schreibt, Zitat, wenn er Jakobus auf die Mauern Jerusalems treten und öffentlich seinem Glauben an Jesus absagen wolle, würde man ihn nicht zu Tode steinigen. Jakobus stimmte zu. Er wurde also auf die Stadtmauer Jerusalems geführt. Als sich die jüdischen Volksmengen versammelten, fing er an, das Evangelium zu predigen. Ananus wurde wütend und stieß ihn von der Mauer. Der Halbbruder des Messias, der an ihn glaubte, wurde von den Menschen am Fuß der Mauer zu Tode gesteinigt. Und andere, Zitat Ende. Andere Quellen berichten uns, dass er noch niedergeknüppelt wurde. Jakobus war ein sehr gottesfürchtiger Mann. Und war für sein gottesfürchtiges Leben bekannt. Seine Frömmigkeit war außerordentlich. Er verbrachte viel Zeit im Gebet. Auch das erfahren wir aus extrabiblischen Quellen. Er wurde auch das Kamelknie genannt. Und Kamele knien sich hin, haben dicke Knie. Und Jakobus war dafür bekannt, dass er ein Beter war. Laut der Überlieferung verbrachte Jakobus so viel Zeit auf seinen Knien, dass seine Knie wie die eines Kamels aussahen. Hegesipp schreibt, dass er das Leben eines Nazireas führte, weder Wein noch starke Getränke zu sich nahm und kein Messer auf sein Haupt ließ. Nun, das ist nicht die Schrift. Was wissen wir aus der Schrift? Was sagt Jakobus über sich selbst? Wenn ihr in den Text hineinschaut, wir gucken tatsächlich heute in Jakobusbrief, Vers 1, da stellt er sich tatsächlich wie folgt vor. Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus. Eben ein Sklave Gottes. Das ist für die Juden, an denen der Brief geht, an die 12 Stämme in der Zerstreuung, nichts Besonderes, dass jemand Sklave sich bezeichnet hat im Alten Testament. Das Wort Doulos hat allerdings ein bisschen einen negativen Beigeschmack im Griechischen, aber im Hebräischen wird der Wert ein wenig erhoben. Im Griechischen gab es sehr viel Misshandlung und Unrecht, die man Sklaven angetan hat. Und ihr dürft auch nicht an den Sklavenhandel der nordamerikanischen Zeit im 17., 18. oder 19. Jahrhundert denken, sondern hier spricht er von einem Menschen, der verstanden hat, wer dieser Herr Jesus Christus ist. Er ist nicht nur ein Sklave Gottes. Damit hatten die Juden kein Problem, sondern sie hatten mit Jesus Christus ein Problem. Und er macht sich, obwohl er der Halbbruder ist, als sein Sklaven. Er demütigt sich vor seinem Halbbruder und erkennt ihn. Er führt nicht seine Blutsverwandtschaft an und sagt, ich, der Bruder des Herrn, befehle euch. Das hätte er machen können. Das wussten sie sowieso alle. Es war nicht nötig, sondern er ordnet sich ein, wie sich jeder Christ einordnen sollte. Denn ihr Lieben, jeder Mensch ist ein Sklave. Und wenn du es noch nicht gemerkt hast, dass du ein Sklave bist, dann bist du entweder noch kein Christ oder du bist ein Christ und weißt nicht, was deine Berufung ist. Nun, als Nicht-Christ bist du ein Sklave deiner Sünde. Du bist absolut versklavt. Du kannst nicht anders als nur sündigen. Du bist fest, gefesselt. Und da waren wir einst alle. Wir waren tot in unseren Sünden. Durch unseren Wandel. Wir hatten keine Chance. Wir waren fest. Wir waren nicht nur fest, wir waren tot, geistlich tot. Aber wir waren absolut versklavt. Wir lieben die armen Leute, die uns heute sagen, oh, du darfst dies und jenes nicht. Oh, du darfst nicht mehr dich vollsaufen lassen. Was, du darfst nicht mehr saufen? Das ist aber schlecht, du tust mir ja leid. Und die Leute merken nicht, wie versklavt sie dem Alkohol sind oder anderen Dingen. Ich brauche nicht am Montagmorgen mit einem schweren Kopf aufwachen. Brauche ich nicht. Was, du hast nur eine Frau? Du armer Mensch. Ja, die Leute, die haben keine Ahnung, was sie versklavt sind. Sie sind versklavt, sie sind hingezogen zu ihrer Sünde. Sünde versklavt immer. Hier ist ein Mann, der sagt, ich bin ein Sklave. Mein Wille ist der Wille Gottes, der Wille meines Halbbruders Jesus Christus. Er ist für mich der Herr. Er demütigt sich. Was für ein wunderbarer Einstieg in diesen Brief. Er setzt sich in keiner Weise über jemand anders, sondern er setzt sich auf die Ebene seiner Adressaten. Er sagt, ich bin so wie ihr. Nicht mein Wille zählt. Ich habe keinen eigenen Wille. Mein Wille liegt in dem Willen meines Herrn. Sklaven haben nicht einen Eigenwillen, den sie ausleben können. Wir leben den Willen des Herrn. Und ihr Lieben, wisst ihr, was das ist? Das ist ein christliches Paradoxon. Wenn ihr für Christus versklavt seid, seid ihr wirklich frei. Das ist Freiheit.
Ja, wie geht denn das?
Ja, das ist wahr. Wir sprechen als Christen davon, dass wir frei sind von der Sklaverei. Wir müssen diese Sachen nicht mehr tun, an die wir gekettet waren. So setzt sich dieser wunderbare Jakobus auf die Ebene eines jeden einzelnen Christen. Und eben, ihr könnt es euch aussuchen. Entweder seid ihr noch Sklaven der Sünde oder ihr seid Sklaven Jesu Christi oder ihr habt nicht verstanden. Ihr seid vielleicht Christ geworden und lebt immer noch euer eigenes Leben, euren eigenen Willen. Nein. Wir sind dazu da, dass wir den Willen unseres Herrn Jesus Christus erkennen, dass wir wachsen in der Erkenntnis seines Willens. Warum wohl? Damit wir ihm gefallen, damit wir ihm die Ehre bringen. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Das ist unser Anliegen. Und das war das Anliegen des Jakobus. Aber von diesem Anliegen erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt zunächst einen kleinen Einblick bekommen. Wir werden scheibchenweise das Wissen über diesen Jakobus noch erweitern. Aber ich wusste nicht, wie ich das anders hinkriegen sollte. Das müsst ihr wissen. Jakobus, der Halbbruder, ist der Autor dieser Epistel. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du dich deiner eigenen Familie, deiner Brüder angenommen hast, dass obwohl sie dich während deiner Dienstzeit auf dieser Erde abgelehnt haben bis zu deinem Tod und der Auferstehung, dass du ihnen das helle Licht hast aufleuchten lassen. Ja, sonst wäre über sie ein schreckliches Urteil ergangen. Ich kann es mir nicht vorstellen, was es bedeutet, mit einem lebendigen Gott aufzuwachsen und diesen Gott abzulehnen. Herr, und auch wir, die wir wissen, wer du bist, wir wollen uns völlig dir ausliefern. Wir wollen bekennen, dass wir keinen eigenen Willen haben, der uns bestimmt, sondern dein Wille soll uns bestimmen. Herr, vergib uns, dass wir so oft aus deiner Schule laufen und eigenwillig handeln. Herr, du hast uns dazu geschaffen, dass wir in Abhängigkeit von dir leben. Denn du bist unser Vater. Du weißt das Beste für uns. Herr Jesus Christus, du bist der heilige Sohn Gottes. Du bist der Christus, der Gesalbte. Und das hat Jakobus verstanden. Und wenn wir das verstehen, dann wollen wir genauso leben als deine Sklaven. Wir wollen unseren Willen aufgeben. Danke dafür. Wir preisen dich und bitten dich jetzt auch, dass du uns hilfst, in dieser Woche das zu leben, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir bereit sind, das Kreuz auf uns zu nehmen. Herr, dass wir bereit sind, alles zu geben, damit du Freude hast an unserem Leben. Mögest du geehrt werden, nicht nur heute, sondern Tag ein und Tag aus, jeden Tag dieser Woche. In Jesu Namen. Amen.